Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Mit großer medialer Begleitung wurde vor 10 Jahren der Anspruch auf einen Kita-Platz geregelt. Demnach hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr das Recht, eine Krippe oder eine Kindertagesstätte zu besuchen. Die Wirklichkeit zeigt, dass dieser Rechtsanspruch noch lange keine Garantie für einen Betreuungsplatz ist. In Deutschland fehlen nicht nur knapp 400.000 Kita-Plätze, sondern auch Hunderttausende Erzieherinnen und Erzieher. Welche Folgen hat das für unsere Kinder und für unsere Gesellschaft? Und was muss passieren, damit die Bildungs- und Zukunftschancen in unserem Land gewahrt bleiben? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Dr. Ilse Wehrmann, Sachverständige für Frühpädagogik und Autorin des Buches Der Kita-Kollaps, das am Montag erscheint und bereits jetzt hohe Wellen schlägt. Schönen guten Morgen, Frau Wehrmann.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und zu Gast ist auch Katharina Queisser, Co-Sprecherin der Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Guten Morgen, Frau Queisser.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir wollen den Kita-Platzanspruch ja heute einem Realitätscheck unterziehen und der fängt für Eltern schon am Morgen an. Frau Queisser, Sie haben 3 Kinder, Sie wohnen in einem Dorf in Brandenburg und müssen entsprechend viel fahren und organisieren und planen. Wann sind Sie heute aufgestanden, um pünktlich hier in Berlin im Studio zu sein?
Ja, tatsächlich 5.30 Uhr, das ist ein bisschen eher als sonst. Aber ein Glück ist mein Mann zu Hause heute und übernimmt quasi die Sorge, die Familiensorge heute. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Wie alt sind Ihre 3 Kinder?
Die sind 12, 10 und fast 3 Jahre.
Und hat der Mann nur heute gesagt, oh Katharina, das mache ich mal für dich heute und unter der Woche ist er nicht ganz so an Ihrer Seite oder wie haben Sie es geregelt?
Tatsächlich ist dieses Ehrenamt gar nicht möglich ohne familiäre Unterstützung und das ist mein Mann definitiv und da bin ich auch, kann ich auch allen Elternvertreter, Partnerinnen und Partnern danken dafür, dass wir dieses Ehrenamt machen können und auch ich bin da sehr dankbar.
Wie gut funktioniert denn überhaupt die Arbeitsteilung? Das ist ja immer so, dass alle sagen, ach, wir versuchen uns das aufzuteilen und meistens geht es schief, weil die Frauen dann halt doch mehr machen. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, wir versuchen das auch, aber so leider sind es so tradierte Rollenmodelle wieder. Also es war schon anders. Ich habe auch schon Vollzeit gearbeitet und so. Aber aufgrund nicht nur der aktuellen Situation, sondern auch seit 10 Jahren schon, gibt es da solche Einschränkungen, dass mein Mann der Hauptverdiener ist und wirklich mehr Geld verdient und dementsprechend ich die Hauptsorgearbeit habe.
Ja. Wie oft waren und wie oft sind die Omas in diesen 10 Jahren im Ring gewesen?
Ja, tatsächlich haben wir da 2 Modelle, das haben viele andere Eltern wahrscheinlich auch. Die eine Oma, die lebt in Baden-Württemberg, also weiter weg. Das heißt, es ist eher die Ferienomi, so würde ich sagen. Und dann gibt es meine Mama, die in der Nähe auch von Berlin wohnt, aber auch in Berlin arbeitet, aber dementsprechend natürlich auch ein eigenes Leben hat mit 40 Stunden die Woche. Und aber da sind Oma und Opa tatsächlich immer wieder da in Notfällen und auch Wochenende und die Kinder gehen sehr gerne dahin.
Elternvertretung zu übernehmen, das ist so eine Aufgabe, vor der sich viele wegducken. Was hat Sie bewogen zu sagen, die Arbeit und die Mühe, die mache ich mir?
Ja, das fing tatsächlich 2013, 2014 an. Da hatten wir Baumaßnahmen in der Kita und die Baumaßnahmen waren nicht so schnell fertig wie gedacht. Und das ist ärgerlich, weil natürlich Kinder eingeschränkt sind, Fachkräfte. Das war auch schon ein Zeitmangel und Druck, der damals da war. Also wir reden ja nicht nur von heute, von Fachkräftemangel. Mhm. Auch damals war das schon problematisch. Und da gab es einfach eine schlechte Kommunikation. Also da gab es einfach Eltern, die sehr meckrig waren und wirklich ganz schlecht kommuniziert haben. Und wo ich dann auch gedacht habe, okay, so geht's nicht weiter. Dann haben wir Elterncafés implementiert. Dann haben wir Gespräche mit der Leitung gemacht. Und tatsächlich muss ich sagen, hat meine Leitung dann gesagt, Mensch, Katharina, jetzt geh doch mal hier zum Bezirkselternausschuss. Und das war quasi der Start von allen Ehrenämtern, die noch über die Kita hinaus, ne? Es gibt ja die Elternvertreter in der Kita und dann darüber hinaus Bezirksebene, Berlin, Landesebene, Bundesebene.
Und Sie sind jetzt in der Bundesebene gelandet?
Ich bin jetzt in der Bundesebene mit 5 gleichberechtigten Sprecherinnen und Sprechern und tatsächlich seit 2018 schon.
Also wenn Sie sagen, die Eltern waren meckrig und die haben so schlecht kommuniziert, welche Fehler haben die denn gemacht?
Eltern jetzt? Mhm. Ja. ja, Eltern stehen unter Druck, massiven Druck. Und immer wenn man unter Druck steht und überfordert ist, dann findet man nicht immer den richtigen Ton. Dann findet man auch nicht die richtigen Worte. Und dann gibt man die Schuld manchmal Menschen, die vielleicht gar nichts dafür können. Mhm. Und gucken auch nicht, und das fällt mir auch immer wieder auf, sie gucken auch nicht, ob es den Kindern wirklich gut geht. Und damals zu der Zeit ging es den Kindern eigentlich ganz gut in der Kita. Und das kann ich immer nur wieder sagen, guckt auf eure Kinder, fragt eure Kinder, wie geht's euch. Und ein wichtiger Indikator bei mir war es damals oder bei uns als Familie, weil wir haben nicht nur die schöne eine Kita gehabt, wir haben auch mal die Kita gewechselt und da hat das Kind schlecht geschlafen. Das war wirklich so, dass der nach Hause kam und gar nicht entspannt war. Ach, da wird mir auch gleich wieder...
Ja, das merkt man Ihnen
das
an.
Das ist eine ganz...
Man fühlt mit als Mutter und als Vater, ja klar.
Ist eine emotionale Ebene, ja. Und dann stellen Sie sich das vor, Sie sind unter Druck und Stress, es muss alles funktionieren und dann finden Eltern nicht immer die richtigen Worte. Mhm.
Frau Wehrmann, Sie engagieren sich seit 52 Jahren für Kinder bei uns in Deutschland als Erzieherin und als Sozialpädagogin. Sie haben Kindergärten geleitet, Sie haben Weiterbildungsangebote mitinitiiert, Sie haben alles erlebt, was man beim Bau einer Kita nur erleben kann, so wie Frau Kweiser es ja gerade auch schildert. Und Sie sagen, im Grunde begeht unsere Regierung jeden Tag Verfassungsbruch. Worin besteht der?
Naja, wir haben einen garantierten Rechtsanspruch, den wir einfach nicht erfüllen. Und im Krippenbereich, im Kindergartenbereich und ich sage auch, das wird auch im Ganztagsbereich, im Ganztagsschulbereich nicht funktionieren, weil wir mit dem Ausbauprogramm hinterherhängen, weil wir Kinder nicht wirklich ernst nehmen. Und ich behaupte ja auch in meinem Buch, wir verwalten Kinder nur noch und wir tun aber zu wenig für sie. Und das macht mich einfach unruhig, weil wir dieser Generation einen Schuldenberg, ein kaputtes Klima zumuten und wir sie nicht sozusagen teilhaben lassen an guter Bildung. Auch gerade im internationalen Vergleich. Das ist ja eine Generation, die heranwächst, die weltweit ihren Arbeitsplatz finden muss und wird. Und andere Länder sind da sehr viel weiter als wir in Deutschland. Und von daher denke ich, Bildung, gerade frühe Bildung, muss zu einer Chefsache in Deutschland werden. Ich begleite ja auch den Bau von Betriebskitas und da ist es immer ein Vorstandsthema, immer ein Chefthema. Und dann geht es auch schneller und alle Probleme werden auch schneller besprochen, als wir das in Deutschland ja, praktizieren im öffentlichen Bereich.
Worin würde es sich zeigen, wenn wir Kinder ernst nehmen? Sie sagen, wir nehmen Kinder nicht ernst genug.
Naja, wir brauchen kleine Gruppen, wir müssen ein bedarfsgerechtes Angebot schaffen für Kinder. Das machen wir nicht. Und von daher sage ich, wir erfüllen den Rechtsanspruch nicht wirklich. Wir haben ihn von Anfang an nicht erfüllt. Wir haben ungefähr Bedarf eingeschätzt auf 30-35%. Der reale Bedarf, auch gerade bei unter 3, ist bei 60-70%. Und das haben wir nie realistisch zur Kenntnis genommen und danach gehandelt. Und Kinder sind für mich politisch zurzeit überhaupt nicht im Fokus. Das ist durch Corona, glaube ich, noch mal sehr viel schlimmer geworden. Deshalb habe ich keine Ruhe gehabt, habe ich ja gesagt. Aufstand statt Ruhestand ist mein Motiv. Ich will nicht schweigen, dass so viele Kinder keine Chance haben, eine frühkindliche Einrichtung zu besuchen, eine gute Bildungseinrichtung zu besuchen. Und wir lassen Kinder, Eltern und Mitarbeiter im Stich.
Für Sie sind diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch Kinder Zukunftsgestalter. Was macht diesen Beruf so besonders und so schön?
Ich finde, Erzieher haben die wichtigste Zeit zu begleiten im Leben von Kindern in den ersten 6 Jahren. Da passiert so viel an Entwicklung jeden Tag, wenn man Kinder genau beobachtet. Und diese kostbare Zeit kommt so nie wieder. Alle anderen Schule baut auf Grundschule und weiterführende Schule bauen ja im Grunde auf diesen ersten 6 Jahren auf. Und von daher sind Erzieher Zukunftsgestalter eines Landes, weil sie die ersten 6 Jahre prägen. Und deshalb müssten wir es wie alle anderen Länder weltweit so machen. An diese ersten 6 Jahren gehörten die bestausgebildetsten, die bestbezahltesten, ja, die bestqualifiziertesten und die bestbegleitetsten Personen, um sozusagen diese 6 Jahre zu begleiten und damit ein Land zu prägen. Und ich bin ja mal von der Bosch-Stiftung um die Welt geschickt worden. Was macht bis Neuseeland, was machen andere Länder anders? Und habe ja sehr spät darüber noch promoviert. Und ich kann nur sagen, Wir haben an einem Mutterbild festgehalten in Deutschland, was uns ein Bildungs- und ein Vereinbarkeitsproblem beschert hat. Und weltweit hat man sich Anfang der 90er Jahre mit einer Bildungs- und einer Ausbildungsreform auf den Weg gemacht. Und da waren wir eben mit der Wiedervereinigung beschäftigt und das haben wir nie wieder aufgeholt. Mhm. Und ja, jetzt sind alle anderen Themen, Ukraine-Krieg, Energieversorgung, wichtige Themen im Fokus, aber nicht mehr Kinder und Bildung. Deshalb behaupte ich, dass wir vor einem Bildungskollaps stehen.
Heute ist es bei uns im Fokus und jetzt ist der Moment gekommen, Sie alle einzuladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Welche Erfahrungen haben Sie bei der Suche nach einem Betreuungsplatz, egal ob Kita, Krippe oder Tagesmutter gemacht? Woran mangelt es und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Und, auch das ist ja wichtig bei einem Realitätscheck, wofür möchten Sie der Kita Ihrer Kinder mal ein Lob aussprechen? Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: 10 Jahre Kita-Platzanspruch. Frau Wehrmann, Sie sagen immer, in der Kita geht es nicht ums Verwahren, sondern es geht um frühkindliche Bildung. Und Ihr Leitspruch ist deshalb: Bildung und Frühbildung muss Chefsache werden. Was passiert denn, wenn Kinder ihrer frühen Fördermöglichkeiten beraubt werden?
Ja, haben sie eben keine Entwicklungsmöglichkeiten in dem Zusammenhang, wie wir es gerne hätten für die Kinder. Und das merken ja vor allem auch die Lehrer in den Schulen. Wir haben ja viele Kinder, die gar nicht in einem Kindergarten waren, wenn sie in die Schule kommen. Und das ist ja ein ganz großes Problem im Hinblick auf Bildung dann. Und ich denke, wir werden hier jeden Tag schuldig an den Kindern, denen wir das nicht ermöglichen, dass sie in eine Einrichtung kommen, dass sie Erfahrungen mit anderen Kindern machen, dass sie Zusammenhänge erkennen, dass sie Experimente machen können, dass sie Grenzen erfahren. Und ich glaube, das ist genau wichtig, dass sie auch Erfahrungen machen können, dass sie ja selbsttätige Erfolge haben. Und dass sie auch sozusagen unterschiedliche Emotionen erleben. Das kann ein Elternhaus so nicht alles leisten. Deshalb brauchen sie eine vielfältige Umgebung. Und ich sage immer, der Alltag muss lecker organisiert sein, dass Kinder gerne in eine Einrichtung kommen, dass sie Material finden, was sie auffordert, sozusagen neue Erfahrungen zu machen, sich neu auszuprobieren. Und wir brauchen nicht besonders viel Material, aber wir brauchen Material, das es jeden Tag Freude macht, in die Einrichtung zu gehen, wo ich mich mal zurückziehen kann, wo ich aber auch immer Neues habe, um experimentieren zu können. Wo ich auch vielleicht lerne, aufzuräumen, Sachen zu ordnen, das mögen Kinder wahnsinnig gerne, Perlen zu ordnen, nach Farben, nach Muster oder Würfel. Wir brauchen solche Anregungen oder mit ihnen zu kochen, einen Tisch zu decken, gemeinsam Alltag gestalten, auch zu lernen, wie man einen Lappen ausbringt, wenn man einen Tisch abwischt. Mhm. Seitdem ich in italienischen Kindergärten war, bin ich überzeugt, noch mehr überzeugt, was es für ein Ritual ist, einen Tisch zu decken. In italienischen Kindergärten erleben sie das mit weißen Tischdecken, mit Blumenschmuck, mit Kerzen. Bis auf Rotwein hat mir da nichts gefehlt zu einem guten italienischen Essen. Und das ist Essen und Trinken ist Lebensgenuss. Das müssen Kinder auch spüren und erfahren. Das kriegen sie häufig zu Hause so nicht mit. Und da ist der Kindergarten auch ein Ort mit solchen frühen Erfahrungsmöglichkeiten.
Frau Kweißer, Sie nicken die ganze Zeit. Ich finde diesen Begriff lecker so sehr schön gewählt. Wie würden Sie lecker definieren oder was würden Sie noch ergänzen, damit die Kita lecker ist?
Also ja, dieser Lebensgenuss und dass der Alltag lecker ist, hat ja auch was mit Genuss zu tun und mit Teilhabe. Und ich kann selbstwirksam Einfluss nehmen, auch vielleicht auf meinen Kita-Alltag. Und da gehe ich voll mit Frau Wehrmann, dass Kinder brauchen diese Selbstwirksamkeit und diese Teilhabe, dieses gemeinsame Essen und Kochen, auch Essen zubereiten, das ist in Deutschland so weit weg. In der Kita ist, ne, wir haben ganz viele Küchen, wo das Essen angeliefert wird. Da geht es gerade erst wieder hin. Aber auch da dieses Bewusstsein, sich zu verändern, dass Kinder einfach mehr wert sind als aufgetaute Tiefkühlware.
Herr Schwabe ruft,
ich begleite übrigens keinen Kindergartenbau, wo wir nicht selber kochen. Das ist eine Bedingung für mich bei jedem Vorstandsvorsitzenden. Also selber kochen, zweisprachig erziehen und behinderte Kinder aufnehmen. Sonst wird der Kindergarten nicht mit mir gebaut.
Herr Schwabe ruft uns an aus Bergisch Gladbach. Schönen guten Morgen, Herr Schwabe.
Ja, guten Morgen. Passend zum Thema bin ich gerade mit meiner Tochter Paula, die ist Jahre alt, am Pfannkuchen machen am Herd und sie hilft mir ganz großartig, genau. Und ich hätte eine Frage und eine Anmerkung. Und zwar sind wir aus Würzburg, jetzt im Sommer nach Bergisch Gladbach umgezogen. Wir sind beide ärztlich tätig, meine Frau und ich, und zwei Kinder. Die sind 2 und 4 Jahre alt. Und wir hatten in Würzburg den Vorteil, dass meine Frau war da an der Uniklinik tätig, an der Augenklinik. Und wir hatten einen Kindergartenplatz über die Unikita quasi, den Haus für Krombühlberge, und sind jetzt nach Bergisch Gladbach umgezogen und sind jetzt machen gerade die Eingewöhnung in einen katholischen Träger. Und uns ist aufgefallen, in Würzburg hatten wir das nicht, dass es hier in Bergisch Gladbach und in der Region üblich ist, dass 4 bis 5 Wochen im Jahr der Kindergarten geschlossen ist, weil es sind quasi 3 Wochen Sommerferien, es ist 1 Woche um Weihnachten, das war es in Würzburg auch, und dann gibt es noch den Karneval, und da ist auch der Kindergarten geschlossen, und für uns ist das schon ein Problem, und ich frage mich, ob das diesem Rechtsanspruch auf eine Betreuung an den so üblichen Tagen einfach gerecht wird und ob das auch so vom Gesetzgeber geplant ist und gewollt ist.
Mhm. Dann beginnen wir mal mit der Frage, 4 bis 5 Wochen ist die Kita von Herrn Schwabe und seinem Kind, vor allen Dingen seinen Kindern, geschlossen. Frau Kweißer, ist das normal?
Naja, normal. Das ist natürlich auch ein Personalmangel und auch bestimmten Fortbildungstagen geschuldet. Also es gibt 25, darf man im Jahr verteilen. Das kann auch nochmal regional unterschiedlich sein und jede Kommune tatsächlich, auch jeder Träger, kann das unterschiedlich auslegen. Tatsächlich sind die Träger verpflichtet, eine Notbetreuung anzubieten. Dann kommt man quasi von seinem Arbeitgeber, muss man quasi eine Bescheinigung mitbringen. Ist auch wieder überall unterschiedlich. Das kann mal digital erfolgen oder es muss eben richtig mit Unterschrift erfolgen. Und dann wird man an diese Notbetreuung überwiesen sozusagen. Das ist aber eben kritisch bei sehr kleinen Kindern. Wenn dann die Bezugspersonen fehlen zum Beispiel, kann das problematisch sein. Aber ja, leider.
Aber ich muss dann selber tätig werden. Also ich muss selber Druck machen. Richtig. Da hilft mir sonst niemand. Und wohin genau gehe ich? Mal abgesehen davon, dass ich sofort die Kita anspreche.
Na, man geht zum Arbeitgeber und Träger. Also es ist trägerübergreifend. Kita-Leitung, genau.
Und wenn die Kita sagt, da sind uns leider die Hände gebunden, wir können keine Notbetreuung anbieten, weil wir einfach viel zu wenig Leute haben, was mache ich dann?
Das ist ein Problem. Da muss ein Einklagen theoretisch, ja, also es gibt drastische Wege, aber Frau Wehrmann möchte auch, glaube ich, schon was sagen.
Das Problem ist so, dass wir keinen Rechtsanspruch auf Qualität und auf zeitlichen Umfang haben. Und von daher ist es im Moment immer noch Sache des Trägers, das zu entscheiden, wie er das mit den Schließungszeiten handhabt. Aber das ist auch gerade in Krankenhäusern, Medizin ist weiblich geworden beim Personal, ist es ein riesiges Problem mit den Fehlzeiten. Da kann ich Herrn Schwabe schon verstehen. Das ist eigentlich ein Unding. Hier, glaube ich, müsste man auch noch mal die Nachfrage vielleicht noch mal anders zentralisieren und auch steuern. Wir brauchen ja auch nicht alle Öffnungszeiten in jeder Einrichtung. Ich glaube, hier muss man nochmal bedarfsspezifisch gucken, genau hingucken, was brauchen Kinder und Eltern, und darauf muss man reagieren. Aber wie gesagt, wir haben da keine Rechtsansprüche, was den zeitlichen Umfang betrifft. Das ist eben genauso ein Problem, das müsste eigentlich auch nochmal rechtlich definiert werden. Wie geht das eigentlich? Weil das für Eltern eine richtig große Problemlage ist, mit den langen Ferien umzugehen. Mhm. In den Betriebskitas haben wir in der Regel nur 1 Woche Schließzeiten, weil das gar nicht geht mit Vereinbarkeit Familie und Beruf. Das Problem ist vor allem in den öffentlichen Einrichtungen, dass wir da lange Schließzeiten haben in den Ferien. Und das sind immer Notsituationen für Eltern, wo sie irgendwelche Notlösungen finden müssen. Aber das hat nicht unbedingt immer was mit Kindeswohl zu tun.
Haben Sie sich denn, Herr Schwabe, bisher dann beholfen mit Verwandten, mit Freunden, die sich um die Kinder kümmern? Oder wie haben Sie es gelöst?
Ja, also in Würzburg gab es diese von dem Träger angebotene Notbetreuung. Also wir konnten unsere Kinder dort unterbringen, wenn es nötig war, wenn wir nicht den Urlaub genommen haben. Und jetzt in Bergisch Gladbach haben wir jetzt erstmal den Luxus, dass wir uns jetzt quasi für den Monat, in dem wir umziehen, beide frei genommen haben. Mhm. Und während der Eingewöhnung quasi sicherstellen wollen, dass wir da sind und dass, wenn es etwas länger dauert, wir die Zeit haben und haben quasi fangen jetzt erst im September an zu arbeiten. Deswegen ist es dieses Jahr noch entspannt, aber genau, im nächsten Jahr müssen wir uns dann schon Gedanken machen, mhm, wie das mit Dienstplänen funktioniert und wer wie arbeitet.
Ja.
Genau, wie die Großeltern helfen können. Ja.
Frau Kweißer.
Ja, also tatsächlich, Frau Wehrmann hat es jetzt schon gesagt, ne, es gibt halt verschiedene Lösungen. Es gibt tatsächlich auch in Hannover, es heißt Campus Kita oder so. Und die bieten das eben genauso an. Das ist halt eine Betriebskita quasi, medizinischer Campus. Und hier sehen wir aber wieder, wie die Schere auseinandergeht. Ne? Da ist eben gerade im ländlichen Raum, haben wir dann das Problem, dass eben lange Schließzeiten sind. Mhm. Und jetzt in solchen Ballungsgebieten oder wo dann eben Medizin und sagen wir jetzt, ja, viel Personal da ist, dann wird dann viel Geld in die Hand genommen, um das vielleicht auszugleichen. Aber genau diese Lösungen, die fehlen halt. Die brauchen wir.
Frau Wehrmann, Sie haben, also Bergisch Gladbach gehört ja zu Nordrhein-Westfalen, Sie haben vor 2-3 Wochen dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, einen Brandbrief geschrieben und haben Ihre Sorge um die Situation in den Kitas dargestellt. Hat er geantwortet?
Nee, bisher nicht. Ich hoffe das immer noch, dass er das für sich zum Schwerpunkt macht, weil er ja Vater eines kleinen Kindes ist und eine eigene Betroffenheit haben müsste. Das erlebe ich bei anderen Ministerpräsidenten zurzeit nicht und auch beim Bundeskabinett nicht. Da habe ich noch Hoffnung, ich hake da auch noch mal nach, dafür bin ich hartnäckig genug, warum er da eigentlich nicht reagiert. Ja. Weil wir müssen zu einer länderübergreifenden Regelung kommen, was unsere Standards auch betrifft. Wir sind verliebt in Sicherheitsauflagen, aber wir tun zu wenig für die Kinder selber. Und ich habe ja auch schon oft gesagt, jeden Kindergarten, den ich weltweit gesehen habe, wäre nach unseren Maßstäben am gleichen Tag geschlossen, wie ich ihn gesehen habe. Aber die Haltung zu den Kindern, die empathisch gut ausgebildeten Pädagogen, die haben mich sehr, sehr beeindruckt, sehr beeindruckt. Und da möchte ich gerne, dass durch unser Land ein Ruck geht, dass wir sozusagen zu neuen, auch zu erweiterten Teams kommen in den Einrichtungen. Wir brauchen auch Heilpädagogen, Integrationspädagogen, Motopädagogen. Wir brauchen auch ausländische Fachkräfte. Wir müssen multiprofessionelle Teams aufbauen. Wir schaffen das mit den eigenen Erziehern, die wir zurzeit haben, gar nicht. Aber ich möchte die Bestausgebildeten unten haben und dafür möchte ich kämpfen.
Herr Schwabe, wofür möchten Sie kämpfen und sich stark machen? Was wäre Ihr Wunsch?
Ja, ich kann mich den Worten nur anschließen. Eine gute, wertvolle, erfüllende Betreuung für Kinder. Und ja, natürlich, wenn es Eltern gut geht, geht es auch Kindern gut. Wenn man als Eltern gestresst ist und Sorgen hat, dann überträgt sich das natürlich auch auf die eigenen Kinder. Und ja, einfach einen Rahmen, oder gleich, ja, ein Rahmen, der Kinder genau glücklich aufwachsen lässt. Genau. Und das aber auch, muss man sagen, der sozialen Schicht unabhängig. Also, ja. Ganz unabhängig und auch für alleinerziehende Mütter, Väter ist das.
Paula klagt, weil der Pfannkuchen anbrennt. Wird der herzhaft oder wird er mit Zimt und Zucker?
Er wird mit Essen Apfelpfannkuchen.
Dann wünschen wir guten Appetit und ganz sehr herzlichen lecker. Dank für diesen Anruf. Helga Golom in Stuttgart. Schönen guten Morgen, Frau Golom.
Guten Morgen, die Damen. Ich wollte einfach kurz was Positives beitragen. Meine Tochter ist schon 42 Jahre. Ich war alleinerziehende Mutter und habe durch meinen Beruf, ich denke, man hat, sonst hätte man nicht so eine gute Kita gehabt. In der Klinik braucht man Personal. Und so ist meine Tochter mit einem halben Jahr, da war nach einem halben Jahr die frei für die Mama zu Ende und also ging meine Tochter in die Kita und ich hatte gelernt, so viel wie man in den ersten 2 Jahren seines Lebens lernt, lernt man nie mehr, fasst das Gehirn nie mehr auf wie in den ersten 2 Jahren und dass das so wichtig ist. Und das wurde durch die Kita auch beschert. Auch was ich eben gehört habe, dass so lange Schließzeiten sind, das gab es da auch nicht, da gab es überhaupt keine Schließzeiten. Und
Was haben Sie denn erlebt mit Ihrem Kind, Frau Golom? Also was konnte sie dann nach diesen 2 Jahren?
Ja, dies allerdings muss ich dazu sagen, ist sie die ersten Jahre ihres Lebens auch in einer Wohngemeinschaft aufgewachsen. Also da waren außer mir schon noch andere Leute, die hat kochen gelernt da, die hat Tischdecken gelernt. Ich bin mal gekommen mittags, spätmittags, ich habe die meiste Zeit voll gearbeitet. Und wollte sie abholen, da war sie aber so beschäftigt, weil die haben gelernt, wie man sich wäscht. Da standen 3 kleine Kinder, 2-3 Jahre in der Badewanne Und dann hat man gelernt, man fängt mit dem Gesicht an, nicht mit den Füßen oder am Popo. Nein, man fängt mit dem Gesicht an und dann macht man das runter. Und die waren so ernsthaft, wie wenn sie ein Studium erledigen würden. Oder wenn ich am Sonntag um 8:30 oder so noch nicht auf war, die war mit 2 Jahren in der Lage, sich ein Schüsselchen zu nehmen und da Müsli reinzutun und das zu futtern. Oder sich immer beteiligt. Und diese Beteiligung dieser, ja, das ging von der Kita aus. Ich bin der Kita heute noch dankbar, was die, das hätte ich meinem Kind nie bieten können, weil es auch ein Einzelkind war. Und ich fand es immer wichtig, mit anderen Kindern zu sein. Ich bin auch nur mit anderen Leuten, mit Kindern in Urlaub gegangen, weil ich finde, man kann ein Kind nicht zumuten, 2 Wochen mit den Eltern allein zu sein oder mit der Mutter oder nur Erwachsenen. Und was die gelernt haben, was für Handwerksbetriebe, Schuster, Bäckereien, die hat als erstes den gläsernen Aufzug in der Staatsgalerie. Die kam nach Hause und hat mir erzählt, sie war in einem Glasaufzug. Den habe ich Monate noch nicht gesehen, obwohl ich die Staatsgalerie sehr schätze. Adilena hatte als erstes diesen gläsernen Aufzug und war begeistert davon. Oder ja, die sind einfach in Handwerksbetriebe gegangen und haben sich das angeguckt und haben das dann auch weitergegeben.
Also das klingt wirklich perfekt. Erinnern Sie sich noch daran, wie viel Personal da so zur Verfügung stand, um all diese Goodies auch zu liefern? Das ist
also
ja wirklich
optimal.
Also ich
kann nur sagen, meine Tochter ist erst mit 7 eingeschult worden, weil die Kinder von den Eltern, die eingeschult werden, sollten sich entschieden haben, wir versuchen, ob die Kinder noch ein Jahr länger da bleiben können. Ach. Das hat geklappt, die sind alle mit 7 eingeschult worden und dann sind die, das Jahr hat sie, glaube ich, nicht bereut.
Mussten Sie die Kita bezahlen, Frau Gullum?
Ja, klar.
Ja, ich glaube, so klar ist es nicht. Ne? Wir müssen noch mal ganz kurz, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie uns das erzählt haben. Wir müssten, Frau Gweiser, wir müssten mal kurz darüber sprechen, wie das überhaupt ist mit der Bezahlung. Es gibt Kitas, die kosten nichts. Dann gibt es wieder welche, die sind knackig teuer. Dann gibt es wieder welche so im Mittelfeld. Wie ist das geregelt? Das ist auch wieder wahrscheinlich das nicht länderübergreifend. Frau Gweiser, dann Frau Wehrmann. Erst Frau Gweiser und dann Frau Wehrmann.
Ja, Kitas kosten immer Geld. Also generell, ne, die kosten ja auch Geld, wenn Eltern gebührenfrei die Kinder in die Kita schicken können oder eine Beitragsfreiheit haben. Das hängt also an den Kommunen. Und es ist ein großer Flickenteppich in ganz Deutschland. Also wir haben keine, also außer die Bundesländer, die sich entschieden haben, komplett beitragsfrei zu sein.
Ne? Welche sind das?
Na, Kritik haben geerntet, vor allem Mecklenburg-Vorpommern, die dann das gute Kita-Gesetzgeld komplett in die Beitragsfreiheit gesteckt haben. Und das ist ja auch jetzt im neuen Qualitätsentwicklungsgesetz. Frau Wehrmann hat es ja vorhin gesagt, diese Qualitätsstandards, die wir eigentlich brauchen. Da war das Thema Gebührenfreiheit eigentlich mit drin, weil es ein Thema von Teilhabe ist. Ne? Wie ist der Zugang zu frühkindlicher Bildung? Er muss niederschwellig sein und es ist ein Ausschlusskriterium, wenn es vom Portemonnaie der Eltern abhängt. Ja. Und Stuttgart ist tatsächlich, oder es gibt eben Kommunen, die entscheiden können, nee, wir machen eine Beitragsfreiheit. Das habe ich jetzt erlebt beim Deutschen Kita-Preis, bei den Finalisten im lokalen Bündnis. Da ist die Gemeinde Künzelsau gewesen. Die haben den jetzt keinen ersten Platz bekommen und auch keinen zweiten, aber die haben ein tolles Konzept gefahren. Und zwar hat der Bürgermeister gesagt, er möchte gerne Fachkräfte reinholen und hat gesagt, gut, wir machen die Kita beitragsfrei. Und was ist, siehe da, es kommen Familien, es kommen Fachkräfte und die Kommune hat ein Problem gelöst.
Toll. Frau Wehrmann.
Ja, zum Teil haben wir natürlich Kindergartenbeiträge, das sind Kindergartenverhinderungsbeiträge.
Absolut.
Ich sage ja immer sehr flapsig, die Entwicklung von Kindern hängt von der Finanzkraft einer Kommune und dem Familienbild des Bürgermeisters ab. Und das drückt sich natürlich auch in der Beitragsregelung aus. Bremen und Niedersachsen haben teilweise Beitragsfreiheit, Essen muss bezahlt werden. Ich denke, Kindergärten sind Bildungseinrichtungen. Sie sollten im Prinzip, tendenziell sollten sie beitragsfrei sein. Bildung darf sozusagen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Aber wir haben zurzeit im Kindergartenbereich so viele Probleme in Deutschland zu lösen, dass ich gerne alles Geld aus dem Qualitätsgesetz für Qualität möchte, für Personalverstärkung und nicht unbedingt für Beitragsfreiheit. Im Übrigen war es so, dass Eltern, die es gar nicht bezahlen konnten, die mussten es auch bisher nicht bezahlen. Und ich denke, andere müssten wir nicht unbedingt entlasten, aber die Höhe der Beiträge, die würde ich mir sehr genau angucken. Aber es ist ja eben schon angesprochen, wir brauchen eigentlich einheitliche Standards, auch einheitliche Gebührenregelung, dass das nicht jede Kommune und jedes Land für sich regelt. Genauso wie Gruppengröße oder wie Toilettentrennwandhöhe oder Quadratmeter. Das alles würde ich mir wünschen, dass es einheitlich geregelt wird, länderübergreifend und nicht in 16 Bundesländern verschieden geregelt werden. Genauso mit den Bildungsplänen. Wir brauchen einen Bildungsplan und nicht 16 verschiedene von 25 Seiten bis 450 Seiten. Das alles wünschte ich mir einheitlich. Und da könnten wir, glaube ich, eine ganze Menge Geld besser investieren, als wir das zurzeit tun, auch reflektierter investieren.
Man muss sich nur einigen.
Frau Gelom, ich danke Ihnen.
Man muss sich nur einigen,
Ich kann nur voll zustimmen, was ich gerade gehört habe. Ich wollte noch dazu sagen, unsere Einrichtung war Klinikum Stuttgart. Ne? Und von daher erst schließt sich das auch vom Beruf her. Da haben die was angeboten, wo dann manche Leute auch aus diesem Grund zugegriffen haben. Aber noch zu Ihrer Frage, die waren in einer Gruppe von einem halben Jahr, bis sie rausgegangen sind, 7 Kinder.
Gut, Frau Gelom, dass Sie auch das nochmal erwähnt haben, dass das eine Betriebskita gewesen ist. Denn, Frau Wehrmann, das haben Sie vorher noch immer wieder angedeutet, der Kita-Aufbau zum Beispiel, der geht in Betrieben schneller als in öffentlichen Stellen. Woran liegt das?
Ja, weil es einfach Chefsache ist. Sie wissen, Sie kriegen behalten Ihre Arbeitskräfte oder Fachkräfte nur, wenn Sie eine gute Kita anbieten. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen. Und ich begleite gerade aktuell für 3 Krankenhäuser den Aufbau von Kindertagesstätten. Und jedes Mal, wenn ich in die Klinik komme, sagt mir der Chefarzt, Frau Wehrmann, es ist existenziell für uns, dass wir die Kita kriegen. Ich kriege keine Assistenzärztin, wenn wir nicht eine gute Kinderbetreuung haben. Es ist übrigens nicht nur ein Thema für die Ärztinnen, sondern für die Ärzte, für die Männlichen genauso, dass Kinder gut untergebracht werden.
Für die Pfleger, aber für alle, die im Krankenhaus arbeiten.
Natürlich, gar keine Frage. Und ich glaube, hier ist nochmal ein anderer Drive dahinter. Ich habe an sich den Ruf in Deutschland, 8 Monate nach Baugenehmigung ist die Kita fertig. Das geht nur für Firmen oder für Krankenhäuser so. Im öffentlichen Bereich dauert das 4-5 Jahre. Und wir haben ganz andere Zeiten in Deutschland gehabt, wo vieles schneller ging. Und inzwischen sind wir, sag ich mal, verliebt in Sicherheitsauflagen. Wir verwalten uns wirklich, ich würde sagen, fast zu Tode in Deutschland. Und da würde ich mir wünschen, dass Kinder anders im Mittelpunkt stehen, für die wir reagieren und manchmal auch den natürlichen Menschenverstand einschalten. Ob nun 3 Quadratmeter in der Außenfläche fehlen, das ist mir erstmal egal. Entscheidend ist, was wir in dem Außengelände tun können und mit wem wir es tun können. Und wir gucken nur auf Sicherheitsauflagen. Wir gucken aber überhaupt nicht, was hinterher in den Einrichtungen passiert. Keiner kontrolliert die pädagogische Arbeit, was mit den Kindern passiert. Und das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Frau Kreisser.
Genau. Und für mich passt nicht zusammen, dass eben ein Grundrecht, und da sind wir wieder beim Rechtsanspruch, eben zu einem Markt gemacht wird. Hier geht es um Geld. Und wenn eben das möglich ist, dass ein freier Träger eben viel Geld investieren kann und in 8 Monaten eine Kita hochziehen kann, was total cool ist, total gut ist, frage ich mich halt, wo müssen die Gelder herkommen? Beim Bund, bei den Ländern, bei den Kommunen. Und da sehe ich halt auch, wir haben vorhin Herrn Wüst angesprochen, mit dem Kleinkind oder mit dem Kind, das sind Ebenen, die haben diese Perspektive gar nicht. Das ist auch diese, vorhin sagten Sie, jeder, der vorher beitragsfrei oder nicht zahlen konnte, der war auch schon beitragsfrei. Es ist aber immer ein Problem der Stigmatisierung. Also ich werde...
Und der Beantragung.
Die Hürden. Das ist nicht niederschwellig. Und Recht wäre, wenn jeder einen freien Zugriff hätte auf frühkindliche Bildung.
Frau Gelom, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Stuttgart. Und mit einem Beitrag aus Waiblingen meldet sich Simone. Jetzt müssen Sie mir helfen. Guliuzu, habe ich das richtig ausgesprochen? Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Guliuza, fast richtig.
Genau. Grüße Sie. Danke, dass Sie anrufen.
Ja, also zunächst mal, Frau Wehrmann hat viel, denke ich, Richtiges gesagt, was Kinder brauchen und der Fokus vom Sicherheitsorientierten zum Pädagogikorientierten. Also ich kann in vielem dem zustimmen, was Sie sagen, was Kitas leisten sollen und was im Idealfall auch geleistet wird. Und dennoch habe ich noch einen anderen Gedanken, den ich finde, den man nicht vergessen darf oder der sehr wichtig ist, nämlich die Rolle der Eltern. Also Eltern dürfen und ich hoffe, wollen auch für ihre Kinder da sein, wollen Zeit haben. Und wir haben aus gutem Grund, und ich hoffe, das bleibt so, immerhin 3 Jahre Elternzeitmöglichkeit mit einem garantierten Rückkehrrecht in den Beruf. Und das enge, schnürte Korsett, das natürlich auch rhetorisch und vielleicht von Industrielobby oder wie auch immer, dass man relativ früh wieder in die Arbeit einsteigen soll und dass man jetzt so ein Grundrecht, das finde ich auch leider politisch ein bisschen falsch angelegt, auf den Kita-Platz hat auch einem Jahr, glaube ich, ist auch nicht unbedingt im Interesse der Kinder. Also eigentlich tut es den Kindern gut, genau, stressfrei, morgens vielleicht schon aufzustehen, mal eine halbe Stunde liegen zu bleiben. Und die Dinge, die Frau Wirmann beschrieben hat, zu lernen, wie man Spülabbau auswendet, wie man einen Tisch deckt, wie man kulinarisch lecker was erlebt, das können Eltern in großen Teil, würde ich jetzt wünschen und hoffen, also ja, durchaus selber leisten. Und deswegen würde ich eher ansetzen an der Idee, dass Eltern nochmal gesellschaftspolitisch da mehr Raum bekommen, auch mehr Anerkennung fürs Elternsein. Ich bin zu Hause, ich mache das, ich kümmere mich, ich habe dann vielleicht nämlich auch 2 oder 3 Kinder, dann habe ich auch die soziale Komponente, die natürlich sehr für eine Kita spricht. Aber diese Diskussion höre ich selten und deswegen, ich würde in Frage stellen den Rechtsanspruch ab 1. Der Rechtsanspruch ab 3 ist für mich keine Frage.
Ja.
Und die Möglichkeit ab 1 ist auch gut. Also es gibt durchaus Lebenslagen und auch persönliche Situationen, wo man das braucht und ich will das nicht negieren. Aber der Rechtsanspruch und also Eltern kommen in Stress, weil sie denken, ich muss das haben oder ja. Und die Erwartung, dass man wieder arbeitet, ist auch viel größer. Und ich glaube, man hat ein Problem geschaffen, das gar nicht sein müsste.
Frau Guliuzza, ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich finde es ganz wichtig, dass Sie auf diese veränderten Bedingungen hinweisen. Denn Eltern, die vor, sagen wir jetzt mal, 15 Jahren nicht auf die Idee gekommen wären, einen Kita-Platz für ihr 2-jähriges Kind zu suchen oder für das 1-jährige Kind zu suchen, die bekommen in ihrem Umfeld mit, dass es normaler ist, auch schon 2-jährige außerhäusig betreuen zu lassen. Also dieses zusätzliche Angebot schafft natürlich auch eine Nachfrage, die nicht immer gedeckt werden kann. Frau Wehrmann, was sagen Sie dazu?
Naja, ich meine, wir haben ja sozusagen den Rechtsanspruch auf 3 bis 6 haben wir übrigens schon seit 96. Mhm. Und wir haben ja jetzt ab 2013, das ist ja keine Verpflichtung. Ich gebe vielen sozusagen ihr Recht, dass es gut ist, dass die Kinder gut zu Hause aufgehoben sind. Das ist aber leider nicht überall gegeben, nicht in allen Familien gegeben, immer weniger. Und das ist ein Problem. Und Eltern sind häufig überfordert. Und da muss man gucken, dass der Kindergarten als familienergänzende Einrichtung im Sinne auch von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften eine wichtige Ergänzung ist. Kein Ersatz, sondern eine Ergänzung. Und da fehlt es eben an ganz vielen Stellen. Wir haben eben auch ignoriert, dass manche Eltern das so nicht schaffen. Wenn das geht, finde ich es auch toll, wenn Kinder zu Hause die Möglichkeit haben. Und ich kann noch mal sagen, mit 2, 2,5 ist für viele auch früh genug, in die Einrichtung zu kommen. Aber wir brauchen eben Unterstützungssysteme, die wir zurzeit nicht ausreichend haben. Und da würde ich gerne ansetzen, dass wir sozusagen als Ergänzung für die Eltern, das kann ja auch manchmal vielleicht nur an bestimmten Tagen sein, das muss ja auch nicht eine ganze Woche sein. Über dieses Thema müssen wir anders reden, mit anderen Strukturen auch.
Ja.
Was können Eltern leisten? Was wollen sie leisten? Was brauchen Kinder? Was brauchen vor allem Kinder?
Ja.
Das ist mir wichtig. Und darüber noch mal mehr miteinander zu reden.
Frau Guliuzza, Sie haben gesagt, ich wünsche mir mehr Anerkennung fürs Elternsein. Wie könnte diese Anerkennung aussehen für Sie?
Puh, also zunächst mal, ich bin Sozialpädagogin und arbeite in der ambulanten Familienhilfe und ich kenne genau die Familien, wo die Frau Wehrmann sagt, da brauchen wir eine Kita.
Ja.
Das stimmt. Die haben aber eben das Geld nicht in der Hosentasche und das Jobcenter oder das Jugendamt hat alles auch nicht immer so schnell. Also von daher Plätze freimachen für die, die es brauchen und die es sich leisten können, zu Hause zu sein, egal ob Vater oder Mutter oder also würde ich sehr begrüßen und ich würde auch denken, unsere Gesellschaft, unsere Kinder lernen mehr, was sie später weitergeben können, weil alles, was sie zu Hause erleben und an Zuwendung, an Zeit, an all dem zeigt mir die Welt, Erfahrung, die geben sie auch nur schwer weiter und das kann eine Schule nicht vermitteln.
Und welche Form der Anerkennung wünschen Sie
Form
sich?
Form der Anerkennung, genau. Ich glaube einfach, dass es mehr im Gespräch ist, dass Elternsein wertig ist. Elternsein heißt, sag ich mal, noch mehr als 100% arbeiten, heißt, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, die Rolle des Elternseins und sich Zeit nehmen, positiv belegen.
Ja.
Positiv drüber sprechen und nicht negativ drüber sprechen, dass man jetzt keinen Kita-Platz kriegt hat, jetzt kann ich wieder nicht schaffen. Klar, im medizinischen Bereich fehlt es. Ich sehe die Not und das Dilemma. Trotzdem kann man anders drüber sprechen.
Frau Kweißer.
Aber ich muss mal einhaken an dieser Stelle. Wir haben die individuellen Leistungen. Das Kindergeld ist das höchste in Europa, was wir den Eltern geben. Aber wir haben die schlechteste Infrastruktur. Wir haben auf individuelle Leistungen gesetzt und nicht auf Infrastruktur. Und da haben wir den Nachholbedarf.
Frau Kweißer.
Genau, also grundlegend finde ich, ist das ein Problem. Jetzt, Frau Wehrmann wollte das jetzt noch gerade reinbringen. Es geht ja darum, dass ein vielfältiges Angebot gegeben wird. Das heißt, dass Eltern, die einen Kita-Platz brauchen und Kinder, in dem Umkehrschluss Kinder, dass die einen bekommen. Das heißt, nach Bedarfs Lage. Und dieses Wunsch- und Wahlrecht, dem werden wir schon nicht gerecht. Also es geht nicht nur darum, Leute quasi, ich sage ihnen, ach, hier ist ein Kita-Platz, nimm den doch, und sie werden dazu überredet, das ist es nicht. Sondern es muss eine Atmosphäre auch in einer Kita geben, dass Eltern erwünscht sind, und im Idealfall hat man an Positivbeispielen, wenn Familienzentren mit an Kitas dran sind, dann sind Eltern schon von Anfang an, und darum geht's uns ja, ne? Die sind dann quasi Müttergruppen oder Vätergruppen am Anfang. Bei uns in der Kita gibt es Väterfrühstück und so. Und da werden Eltern unterstützt, die es nötig haben. Und ich plädiere immer dafür, es braucht die soziale Durchmischung. Wir brauchen es. Wir brauchen die Kinder, die es nötig haben. Und die Kinder, die quasi aus den guten Familien kommen, sage ich jetzt mal, die brauchen es auch.
Sagt Katharina Kweißer, Co-Sprecherin der Bundeselternvertretung, die heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Ilse Wehrmann, Sachverständige für Frühpädagogik. Denn wir reden über 10 Jahre Kita-Platzanspruch. Und ich bedanke mich bei Simone Gulica für den Anruf aus Waiblingen. Timo Warnecke aus Hannover hat uns eine längere Mail geschickt. Mein Thema ist ein unnötig kompliziertes Kita-Platz finden. Einen Kita-Platz zu finden oder zu bekommen, ist erschreckend kompliziert und ein Glücksspiel. Einmal zentral bei der Stadt Hannover anmelden, aber über diese zentrale Anmeldung bekommt man keinen Platz. Man muss sich dann nochmal bei jeder Kita selbst anmelden und öfter nachhaken. Insgesamt mehr ein Glücksspiel als gut planbar. Unsere Zusage für den Kita-Platz haben wir erst 10 Wochen vor der Eingewöhnung erhalten. Für uns war es nicht so dramatisch, da wir in dem Zeitraum zeitlich sehr flexibel waren. Aber für viele Eltern ist diese schlechte Planbarkeit eine Belastung. Kann man das nicht einfach besser organisieren? Diese Art der Kita-Platzsuche und Vergabe verursacht Doppel- und Dreifachaufwand bei den Eltern und bei den Kita-Leitungen. Da werden sehr viele Arbeitsstunden verbrannt. Kommentar dazu von Frau Wehrmann.
Vollkommen recht. Genau das ist der Alltag für Eltern. Verzweiflungsvoll. Das müssen wir anders regeln. Das muss auch eine Erreichbarkeit geben bei der zentralen Vermittlungsstelle bei Eltern. Das ist wirklich genau, das können eben viele Eltern gar nicht leisten, sich so um den Platz zu kümmern. Da müssen wir vielleicht ein System haben mit dem Kindergartengutschein, wie das Hamburg gelöst hat. Also, so geht es jedenfalls nicht weiter, wie wir das zurzeit praktizieren. Weil Eltern haben keine Orientierung, können Kinder auch nicht orientieren. Kriegen sie einen Platz oder kriegen sie keinen? Also da sind wir noch mehr als Entwicklungsland.
Und da geht es nicht nur um den Arbeitgeber, ne, den Eltern bedienen müssen, sondern eben um das Kindeswohl.
Ich finde ja, nochmal wichtig, dass Herr Warnecke darauf hinweist, dass man sein Kind mehrfach anmelden kann. Das sollten wir vielleicht auch nochmal betonen.
Ja, Wartelisten sind da so ein Thema.
Inwiefern?
Na, Wartelisten haben das Problem, dass es gibt einfach keine Kita-Plätze und dann wartet man quasi darauf, dass entweder ein Kind geht. Also ne, man zieht ja um und so. Und das Problem ist, wenn Eltern aber auf mehreren Wartelisten stehen, verstopfen sie die ja auch. Ja? Und kann nicht sein. Also in Berlin hat man es mit einem Kita-Navigator probiert, der ist aber kläglich gescheitert, da hört man gar nichts mehr von. Ja, aber sind wir bei dem Thema, wie kriegt man überhaupt den Kita-Platz, der fürs Kind passt.
Mhm. Gudrun Weißwenger, Frau Wehrmann kurz.
In Bremen kriegen Eltern eine Nummer zugeschickt mit dem Anspruch, mit der Mitteilung auf den Rechtsanspruch, und dann müssen sie wählen können. Aber es wird auch, klappt trotzdem nicht und ist für Eltern wirklich nach wie vor ein riesiges Problem. Und wir können ja darüber nochmal ins Gespräch kommen mit Herrn Warnecke. Aber wir müssen auch sozusagen nochmal anders in den Blick nehmen, die Arbeitswelt und die Familienstruktur, was auch bei der Vorgängerin ja nochmal Thema war. Das hat sich sehr verändert. Mhm. Und wir haben den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erstmal nur gekriegt, sage ich mal, weil wir ein neues Scheidungsrecht hatten, dass Frauen mit einem 3-jährigen Kind voll berufstätig sein müssen, dass sie keinen Anspruch auf Unterhalt haben.
Und dürfen.
Das dürfen wir nicht vergessen. Und von daher haben wir da erheblichen Nachholbedarf und wir müssen doch wohl das rechtlich hinkriegen und auch von der Struktur hinkriegen, dass wir Eltern vernünftig informieren mit dem Kindergartenplatz und nicht so, wie Herr Warnecke beschreibt. Aber genau das ist der Alltag, dass wir sozusagen an vielen Stellen sind wir überreguliert und bei anderen sind wir es überhaupt nicht.
Frau Wehrmann, warum sind das so dicke Bretter? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Sie seit 52 Jahren diese dicken Bretter bohren. Tja. Warum geht das nicht voran?
Wir hatten zwischendurch eine nationale Qualitätsinitiative. Da hatten wir nochmal einen anderen Stellenwert in Deutschland, was den Bildungsbereich und den Kindergartenbereich betrifft. Das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr verloren. Durch Corona nochmal besonders, glaube ich. Da haben wir Kinder aus dem Blick verloren, aus dem Blickfeld verloren. Und jetzt verwalten wir Kinder, aber wir tun nichts wirklich.
Na, Kinder sind nicht laut.
Und Erzieher sind nicht laut. Ja, und sind keine Wählerstimmen. Wir denken in Legislaturperioden und Ressorts, aber nicht sozusagen für Kinder. Und hier, glaube ich, brauchen wir einen Aufbruch in der Gesellschaft. Ich hoffe, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aktion gibt, auch auf die Straße zu gehen, mehr für Kinder zu tun, mehr solidarisch mit Kindern zu sein. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wir muten dieser nächsten Generation so viel zu an Schuldenberg. Und wir sind nicht in der Lage, das ist ein Armutszeugnis für unser Land und auch für uns alle, wir leben im Wellnessbereich und tun nichts für Kinder. Wir sind so gleichgültig geworden Kindern gegenüber. Und ich glaube, da müssen wir auch solche Familienzentren haben, dass wir Familien auch anders abholen, anders stützen. Wir gehen davon aus, Eltern können und Familien können sich selber helfen. Das können sie nicht in jedem Fall.
Ich möchte in dem Zusammenhang, Stichwort Familienzentren, die Mail von Gudrun Beiswenger aus Stuttgart ins Gespräch bringen. Ganz sicher ist frühe Förderung wichtig, aber längst sind die Einrichtungen nicht mehr ausgestattet für die individuelle Förderung der vielen unterschiedlichen Begabungen. Nicht von ungefähr die Tatsache, dass trotz besseren Wissens viel zu viele Jugendliche ohne anständige Bildung und ohne Schulabschluss die Schulen verlassen. Sind nicht die Familien diejenigen, die den Kindern mitgeben, was sie für ein glückliches und sicheres Leben brauchen? Müsste man nicht eigentlich die Familien besser, also anders unterstützen als mit Kita-Plätzen? Das hatten wir vorhin schon mal als Aspekt. Nochmal die Frage, welche Rolle spielen in dem Zusammenhang die Familienzentren, Frau Kweißer?
Ja, also ne, Bildung von Anfang an oder Unterstützung von Anfang an. Wie ist das, wenn man das erste Mal Eltern wird? Ja, was ist denn das? Also da gibt es ein Internet, was da ganz viel Informationen hat. Und ich kann Ihnen sagen, als ich das erste Mal schwanger war, habe ich irgendwann aufgehört, im Internet zu recherchieren, weil man da nur verrückt gemacht wird. Und weil es eben vielleicht auch diese generationenübergreifende nicht mehr gibt, weil eben Familien das gar nicht mehr richtig auffangen und eben, so wie bei uns, eben die Familien am anderen Ende von Deutschland wohnen und man gar nicht diese Unterstützung hat. Und dieses Netzwerk und diese Kooperation und auch lokale Bündnisse schmieden, dabei können Familienzentren sehr gut helfen, weil sie eben von Anfang an begleiten.
Sie, oder schon davor. Sie, Frau Kweißer, sind ja jetzt aufs Dorf gezogen. Ja. Gibt es da lokale Bündnisse? Ich vermute mal, da gibt es keine Kita.
Oder also tatsächlich haben wir das Glück, dass bei uns im Dorf eine kleine Kita ist. Ach, aber Okay. Was wurde jetzt vom neuen Bürgermeister gesagt? Oh, ja, wir müssen ja sparen und dann zentralisieren wir mal lieber. Und dann muss die Kita weg mit 29 Kindern. Das sind nicht viele Kinder, ne? Aber es wird halt vergessen, dass so ein Dorf auch von sowas lebt. Und dass man eben auch es schafft, Menschen und auch alt und jung zu verbinden. Und was wir jetzt gemacht haben, ich habe da tatsächlich wir haben eine Gruppe gegründet, wo alt und jung zusammenkommt. Wir machen da Handarbeiten. Da mag jetzt manche Menschen mögen darüber lachen oder lächeln, aber wenn man was miteinander schafft, und da ist es wie beim Essen und Kochen. Ich habe Kinderkochkurse gegeben früher und das ist so super, wie man mit den Kindern ins Gespräch kommt. Und das ist die Aufgabe unserer Gesellschaft und uns als Erwachsenen, dass wir Kindern Raum geben, mit uns und den Erwachsenen ins Gespräch zu kommen.
Wie, statt der Kita gehen die Kinder jetzt zum Handarbeitskurs?
Nee, das nicht. Nein. Die Kita ist da. Nee, sondern es geht darum, Bündnisse zu gründen. Und in der Kita selbst haben wir halt natürlich Elternvertreter, die da aktiv sind. Und es gibt im ländlichen Raum ein Glück positive Beispiele. Es gibt Mayenburg, das ist auch wieder Deutscher Kita-Preis, Finalist von diesem Jahr. Und die haben Unglaubliches geleistet. Das nächste Jugendamt ist 50 Kilometer entfernt und die versuchen trotzdem niederschwellig zu sein und Leistung anzubieten.
Der Sieger beim Deutschen Kita-Preis ist Heide Süd in Halle. Richtig. Ist die Kita des Jahres 2023. Was machen die? Dass wir nochmal kurz auch über pädagogische Konzepte sprechen.
Was machen die so anders als andere? Ich kann Ihnen sagen, mich hat es persönlich sehr gefreut, dass die dort gewonnen haben. Ich war dieses Jahr, hatte ich das Glück, in der Jury zu sein. Und die Kita Heide Süd, die hat ein ganz gemischtes Team. Also es sind sehr verschiedene Menschen, die eben nicht einen geraden Lebensweg haben. Sie sind jetzt nur Erzieher geworden, die waren vorher, der eine war Tischler, die andere hat Kunst gemacht, Kunstlehrerin gewesen. Und die machen halt so ganz viele verschiedene Angebote. Und die haben ein offenes Kita-Konzept zum Beispiel. Und das heißt, dass Kinder sich die Räume aussuchen können. Die haben meistens Bezugserzieherin. Das ist ganz unterschiedlich ausgelegt, aber es ist ein pädagogisches Konzept. Und das hat viele Vorteile. In Berlin beschäftigt man sich sehr viel schon damit. Und es heißt auch, dass es eigentlich ziemlich viele offene Konzepte schon gibt oder teiloffene Konzepte. Das Problem sind manchmal die Räumlichkeiten. Das Problem ist manchmal das fehlende Personal. Aber generell geht es um eine Haltung zum Kind, dass ein Kind sich freiwillig aussuchen kann, zu wem es geht, in welchen Raum, mit welchen Freunden es spielt, ob es sich zurückziehen kann oder nicht. Das ist ein Vorteil von diesem Konzept.
Dann kommen wir noch zu Rotraud Kautz, weil die auch eine Frage zur Pädagogik hat. In der Kita meines Enkelsohnes gehört es zum Nachhaltigkeitskonzept der Einrichtung, dass die Kinder eine spielzeugfreie Zeit von mehreren Wochen überstehen müssen. Mein Enkel ist 5 und findet diese Zeit ziemlich doof und will in der Zeit nicht hingehen und reagiert mit schlechter Laune. Als Begründung wird erklärt, dass diese Zeit für die Ausbildung der Kreativität und die Ausprägung des Nachhaltigkeitsgedankens unverzichtbar ist. Die Schließzeit kommt noch dazu. Für die Eltern ist diese Zeit in Summe eine ziemliche Herausforderung. Wie ist Ihre Einschätzung zu einem solchen Konzept über einen solchen langen Zeitraum, Frau Wehrmann?
Na, ich würde gerne noch mal eben zu meiner Vorgängerin sagen. In meinem Buch habe ich ja die Kita Halle Süd als meine Wunschkita für Deutschland beschrieben. Weil ich finde, sie hat Strukturen und sie hat trotzdem die Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf offene Arbeit. So würde ich mir jede Kita in Deutschland wünschen, in dieser Richtung. Und noch mal, ich glaube, dass wir Eltern, bevor ich auf die nächste Frage eingehe, wir brauchen sowas wie einen Elternführerschein. Wenn man in Nordrhein-Westfalen einen Hund hält, dann muss man einen Hundeführerschein machen. Aber bei Eltern geht man selbstverständlich davon aus, dass sie alles wissen und können. Und ich glaube, hier brauchen wir andere Angebote. Ich habe ja auch mal so ein Familien-Online-Handbuch mitentwickelt. Also, dass wir auch einen Ratgeber haben, wo Eltern sich informieren können. Und dieser Aspekt von alt und jung, ich begleite viele Bauten, wo wir Altenheime und Kindergärten bauen, weil die sich häufig gar nicht mehr erleben, weil die auf ganz Deutschland verteilt sind. Also das, glaube ich, darf man auch nicht aus dem Blick verlieren, dass wir da neu denken müssen. Wie bringen wir auch Generationen zusammen, was miteinander zu tun, was übereinander zu erfahren und sich zu erzählen. Ja. Aber zu dem spielzeugfreien Kindergarten, ich glaube, dass das zum Teil wichtig ist, weil auch überhäufte Materialien da sind. Aber es muss angeleitet werden, es müssen Ideen her. Was kann man machen, mit welchem Material machen? Das fehlt häufig an Anregungen auch in den Einrichtungen. Und da brauchen wir auch Anregungen für die Eltern. Und ja, auch das, einen spielzeugfreien Kindergarten kann man trotzdem auch lecker für Kinder aufbereiten, dass sie gerne hingehen.
Frau Kreiser. Ja, ich wollte zu dem Elternführerschein kurz noch was sagen. Ich habe generell ein Problem damit und auch andere Elternvertreter oder Eltern, wenn man halt sowas zur Pflicht macht. Und da merke ich halt auch wieder, ne, Deutschland achtet mehr auf sein Auto als auf die eigenen Kinder. Und ein Führerschein hört sich so nach Testen an und kann ich das überhaupt? Ich wünsche mir eher, dass Eltern ich weiß, dass sie das so nicht meinten, aber sondern dass wir das so anerkennen, dass wir sagen, hey, du bist jetzt ein Mensch, der setzt ein anderes Menschenkind auf die Welt und du bist Expertin von deinem Kind und von deinem Leben. Aber wie kann es noch besser sein? Oder was möchtest du gerne von deinem Leben? Eltern werden auch selten gefragt, was möchten sie eigentlich machen? Weil eigentlich vorrangig ist man erstmal für die Kinder da und im Grundgesetz ist man ja quasi Besitzer von seinem Kind. Das ist halt eben auch schwierig manchmal, weil man hat eben volle Verantwortung und das kann manchmal eine ganz schöne Last sein.
Marion Wittstock in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Wittstock.
Ja, guten Morgen. Ich wollte nur beitragen, dass die Sache mit dem Geld, dass das einmal angeblich fehlt und dass die Kita weggespart werden muss, dass das nur an einer falschen Prioritätensetzung liegt. Also wenn man die Kita teuer macht, dann kommen die, die dies am meisten nötig hätten, als Kleine nicht dahin. Und dann wird hinterher mit einem Wahnsinns, nicht nur geldlichen Aufwand, versucht zum Beispiel Sprachförderung dann zu machen, wenn die sensible Phase dafür vorbei ist. Und dann entlassen wir 50.000 Jugendliche im Jahr ohne Schulabschluss. Würde man das Geld in freie Kitas ab 2 Jahre beispielsweise stecken oder so, dann würden die Kinder stabil Sprache können, wenn sie dann im schulfähigen Alter sind und würden auch nicht ohne Abschluss rausgehen. Das war alles, was ich sagen wollte. Andere Prioritätensetzung, das Geld, was da ist, anders verteilen und vernünftiger einsetzen. Und dann könnte man das Problem auch lösen.
Schön, dass Sie die Sprache mit reingebracht haben, Frau Wittstock. Würden Sie sagen, die Muttersprache der Erzieherinnen und Erzieher sollte Deutsch sein? Das wird ja aktuell auch diskutiert, ob das zwingend sein muss, ob das zwingend Deutsch sein muss.
Um Gottes Willen. Sie haben ja schon über gemischte Teams gesprochen. Und mehrsprachig aufwachsen ist ganz wundervoll. Es sollte auch Deutsch sein.
Es sollte auch Deutsch sein. Frau Kweißer, was sagen Sie?
Ja, da gibt ja auch Studien, die sagen, wenn jemand seine Muttersprache sehr gut beherrscht, dann kann derjenige gut erklären, warum er Dinge so benennt, wie er sie benennt. Allerdings ist natürlich wichtig, C1 oder mindestens B2-Niveau. Allerdings, sind das Testungen und Bereiche, wo wir im Moment gar nicht richtig arbeiten können mit, weil die Anerkennung von ausländischen Fachkräften ist ganz anstrengend und schwerwiegend.
Ist sie anstrengend und schwerwiegend oder ist sie vollkommen aussichtslos?
Naja, ist halt einfach sehr kompliziert. Mhm. Also das ist einfach
dazu
fast...
Da hätte ich auch eine Meinung.
Frau Wehrmann. Wir hören mal Frau Wehrmann.
Dass wir die Anerkennungsverfahren für ausländische Fachkräfte sozusagen viel einfacher regulieren. Wir brauchen multiprofessionelle Teams. Wir haben manchmal Kindergartengruppen, da ist nicht ein einziges deutsches Kind. Trotzdem will ich natürlich als Erzieherin mit der deutschen Sprache unbedingt auch festhalten. Aber wir brauchen die anderen auch. Und da müssen wir Bürokratie überwinden. Und dass wir überhaupt das Thema Sprache ja so in Projekten sehen, das finde ich auch wahnsinnig. Der Spracherwerb ist das Allerwichtigste. Das ist sozusagen das Medium, mit dem ich mich auf der ganzen Welt verständigen kann. Kinder lernen sehr leicht eine zweite Sprache. Es muss aber dann immer eine Person sein, die sozusagen in einer Sprache tröstet, wickelt, alles macht. Und dann lernt man auch schnell eine Sprache. Und da müssen wir sozusagen nochmal ganz anders ran, vor allem in der Anerkennung der anderen Aufschlüsse und der anderen Sprachen.
Haben Sie das Gefühl, dass das bei allen Erzieherinnen und Erziehern auch angekommen ist? Ich erinnere mich an einen Fall einer Kita, wo eine Erzieherin, die viele Sprachen gesprochen hat, eine Deutsche, die viele Sprachen konnte, zu einem Kind, das gar nichts verstand, ein spanisches Kind, gegangen ist und mit dem Kind Spanisch gesprochen hat. Und dann ist die Leiterin der Kita gekommen und hat gesagt, die erste Sprache und die einzige, sie hat nicht nur gesagt, die erste Sprache, sondern sie hat gesagt, die einzige Sprache in dieser Kita ist Deutsch.
Tja, unpädagogisch.
Das finde ich nicht richtig.
Ja. Unpädagogisch.
Finde ich nicht richtig. Aber es muss mit einer Person eine Sprache auch verbunden werden oder auch zwei Sprachen, dass sie auch ein Gefühl für die Person und für die Sprache kriegen. Dann lernen Kinder das auch sehr schnell. Wir kommen nicht mehr klar nur mit Deutsch in der Kita.
Nein.
Das geht ja gar nicht bei den vielen Kindern, die wir haben.
Frau Wittstock.
Das mit der Anerkennung der Abschlüsse, dafür gibt es eine ganz, ganz einfache Lösung. Man lässt die Leute einfach ein halbes Jahr lang so mehr oder minder betreut probearbeiten. Da kann man einerseits feststellen, welche Kompetenzen fehlen und kann die ergänzen und welche auch da sind und die man nutzen kann. Und zum anderen können sie in einem anderthalb Tag dann eben den Deutschkurs machen. Das gilt für alle Anerkennungen.
Das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee.
Frau Kweißer.
Das ist eine schöne Idee. Das Problem ist ja, dass Teams das auffangen müssen, ne? Und wir jetzt im Moment, also das muss immer begleitet werden, so wie Sie gesagt haben. Und ich komme nochmal auf das zurück, was Sie gesagt haben, die Finanzierung. Und das am Ende, wenn man am Anfang wenig finanziert, muss man es am Ende doppelt und dreifach wieder reinstecken in die Kinder, in die Erwachsenen, die dann eben bildungsfern sind. Und da geht es ja um eine Rendite Und um sowas voranzubringen und in Bewegung zu bekommen, braucht es tatsächlich Geld. Und da brauchen wir von der Politik, das haben wir als Elternvertretung schon mal gefordert, 100 Milliarden Sondervermögen, weil es so einen großen Investitionsstau gibt, dass wir sowas...
Ich bin voll dabei.
Sehr gut, sind wir uns einig. Aber tatsächlich, Frau Wittstock, ich bin da voll bei Ihnen, dass wir müssen die Leute ins System holen. Allerdings muss das System auch geguckt werden, dass es das schafft. Und ein Team, tatsächlich umso besser ein Team funktioniert, umso besser kann es auch Externe aufnehmen. Das haben wir auch festgestellt. Das heißt, es hängt, steht und fällt mit der Leitung und wie gut die Leitung von Trägern unterstützt wird.
Frau Wittstock, ich danke Ihnen sehr für diesen Appell aus Berlin. Dankeschön für die engagierte Diskussion. Und wir gehen von Berlin aus nach Köln, weil wir gerade von einer Leiterin gesprochen haben. Ich sehe, dass eine pädagogische Leiterin anruft, nämlich Dagmar Hagmann aus Köln. Schönen guten Morgen, Frau Hagmann.
Ja, guten Morgen. Ich rufe tatsächlich aus Bad Münstereifel an, wo ich wohne, aber leite einen Kindergarten in Köln. Mhm. Und ich hoffe, ich verwickel mich nicht, weil das Ganze natürlich alles sehr komplex ist. Ich habe ganz verschiedene Ansatzpunkte und Dinge, die ich gern beitragen würde.
Dann fangen wir dann machen wir Step by Step, Frau Hagmann. Machen wir immer einen Schritt und dann antworten die beiden oder machen wir den nächsten Schritt. Einverstanden?
Aber anfangen würde ich eigentlich gerne damit, ich höre jetzt so viel von Fördern. Also ich leite einen Waldkindergarten,
ja,
einen der beiden ersten, die es damals in Köln gab. Also wir haben jetzt im September Geburtstag und werden 23 Jahre alt. Elterninitiative von vielen sehr engagierten Menschen geführt, geleitet, getragen, geprägt. Und die Eltern arbeiten bei uns auch ganz viel mit. Das muss man sich leisten können, auch diese Mitarbeit. Aber wir denken sehr von den Bedürfnissen der Kinder aus und finden, das ist ein ganz wichtiges Gegengewicht zur allgemeinen Tendenz, die meistens danach fragt, was die Gesellschaft braucht, was Eltern brauchen. Und aber ich habe halt auch in ganz anderen Zusammenhängen schon gearbeitet, auch in städtischen Einrichtungen. Da hatte ich das Gefühl, ich bin nur noch bei der Bewältigung des Notstands und wir sind nur noch Versorgungs-, Verwahrungs- und Verwaltungsfachangestellte für Kinder. Mhm. Dafür hätte ich nicht mal meine Erzieherinnenausbildung gebraucht, geschweige denn alles andere, was ich noch an Zusatzqualifikationen erworben habe. Und das kann man nicht aushalten, wenn man den Beruf mit Liebe ergriffen hat und wenn einem Kinder wichtig sind.
Mhm.
Darum steht bei uns nicht im Fokus lange Betreuungszeiten. Wir haben nur 35 Stunden Betreuungszeit. Wir haben auch eine längere Zeit, in der die Kinder eingewöhnt werden. Die Zeit wird auch nur langsam ausgedehnt, weil die viele draußen sein. Das ist natürlich seelisch und körperlich herausfordernd, egal ob es sehr warm ist, sehr kalt ist, windig, nass. Aber wir haben... Unsere Überzeugung ist es, dass es das Beste ist, was wir den Kindern mitgeben können.
Mhm.
Und bei uns wird nicht viel, ich sage mal, an den Kindern herumgefördert, sondern wir vertrauen wirklich darauf, dass die Kinder ja lernen wollen, wachsen wollen, sich entwickeln wollen.
Deshalb ist es gut, Frau Hagmann, ich hake mal ein, dass es eben unterschiedliche pädagogische Konzepte gibt, Frau Quaiser,
genau.
Richtig? Also Waldkindergarten, da weiß ich als Kind, wenn ich den wähle oder wenn meine Eltern den wählen, da kann es eben auch mal nass werden, da kann es eben auch mal kalt werden und da kann es auch mal muckelig warm werden.
Jede
Aber alles
Familie,
ist schön, das ist
jede,
Natur.
Genau, jede Familie, jedes Kind hat individuelle Bedürfnisse und im Idealfall kann man dem nachkommen. In der Realität von Familien ist aber 35 Stunden manchmal ganz schön schwierig zu handhaben.
Oh, ich weiß, ich sage, wir sind ein Pool,
genau,
in dem Ganzen.
Alles gut. Ja. Vielen Dank für Ihre Arbeit, das ist total wichtig.
Aber
ne?
Da habe ich, hab die Sorge, dass gerade die Vielfalt verloren geht, weil ja die Finanzierung von gerade freien Trägern gerade total gefährdet ist, weil die Tariferhöhungen gar nicht mitgehen können, weil da vom Land keine Reaktion kommt. Ja, also diese Kinderkopfpauschale als Grundlage der Finanzierung ist verrückt. Die Bedingungen für Inklusion sind verrückt. Dass wir erst, wenn die Kinder schon da sind, und dann muss ja erstmal festgestellt werden bei den Kleinen vielleicht, dass da in Entwicklung irgendetwas nicht optimal verläuft und dass es da eine besondere Begleitung braucht. Und dann kann man erst Gelder beantragen. Das müssen die Eltern machen, die müssen erstmal realisieren, da ist was. Also das alles verhindert in meinen Augen Inklusion und es wäre so ein kostbarer und wichtiger Weg, den wir alle gehen könnten als Gesellschaft.
Ja, Frau Wehrmann dazu.
Ich danke vor allem für diesen wichtigen Punkt, weil das ist ein Verwaltungsaufwand, das ein oder anderthalb Jahre, wo überhaupt Hilfen mobilisiert werden können. Und da muss viel früher angefangen werden. Da waren wir in Deutschland mit dem Thema Integration und Inklusion viel, viel weiter, als wir das jetzt sind. Und da müssen wir sozusagen auch nochmal erheblich wieder nachholen. Ich glaube, dass viele Erzieher gar nicht die Möglichkeit haben, so zu arbeiten, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Das erlebe ich ja, viele Erzieher aussteigen aus dem Beruf oder auch mit Burnout reagieren. Das ist meine große Sorge, dass wir nicht nur zu wenig haben, sondern dass wir auch noch Mitarbeiter verlieren, wenn wir nicht reagieren mit entsprechenden Hilfen und Unterstützungssystemen. Vor allem Unterstützungssystemen und Beratungsmöglichkeiten. Das ist ja häufig auch weggefallen.
Frau Wehrmann, welche Unterstützung wird da gebraucht? Also 40% der Kita-Fachkräfte denken ja auch darüber nach, sich einen neuen Job zu suchen, weil sie nicht mehr können. Welche Unterstützung brauchen diese Menschen?
Na, ich glaube, wir brauchen Psychologen, Pädagogen, Behindertenpädagogen, Heilpädagogen, also die auch zur Hilfe und Fachberater, die eben auch da sind und angesprochen werden können und nicht im Verhältnis 1 zu 250 Einrichtungen, die einfach nochmal in der Gruppe realisieren und gucken, beobachten, was können wir tun, wie können wir helfen, sonst schlägt uns das System um die Ohren. Hm. Wir investieren einfach nicht in diesen Bereich. Und die Franken, die Schweizer können ja bekanntlich rechnen und die haben mal ausgerechnet, für jeden Franken, den sie investieren in die frühkindliche Bildung, sparen sie 4 Franken Folgekosten. So denken wir aber nicht, weil wir in Legislaturperioden denken und denken, auch mit den Folgekosten haben wir gar nichts zu tun und in Ressourcen denken. Und da, glaube ich, brauchen wir einen anderen Ruck durch unser Land, da nochmal anders hinzugucken. Ja, aber das, ich weiß nicht, wie wir Politiker, ich habe schon gesagt, wir müssen die Ideen intravenös spritzen,
Immer laut
sie
sein.
Sozusagen auch angerührt sind.
Und das gemeinsam, ne? Also was brauchen sie für Unterstützung? Das nehme ich jetzt einfach mal kurz auf. Die Eltern können auch eine große Unterstützung sein. Wir nämlich zusammen mit den Fachkräften. Es gibt jetzt eben diesen Bildungswendeaufruf und wir müssen laut werden. Und das ist tatsächlich ein Phänomen. Ich fühle mich manchmal wie in Selbsthilfegruppen, wenn ich in so Gremien unterwegs bin, wo alle sagen, ja, wir wissen ja eigentlich, ein Erkenntnisproblem haben wir nicht. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und diese Rendite... Gedanken. Ich möchte das ganz ungerne, dass Kinder Zahlen sind und dass wir eine Gesellschaft Zahlen sind und dass wir einen Aufstieg und Wirtschaftswachstum sind. Aber das ist so. Wenn unsere Gesellschaft erhalten bleiben möchte, dann brauchen wir eine gute Bildung, dann müssen wir dem gerecht werden, was wir den Kindern versprechen.
Mhm. Dagmar, aber ich glaube, dafür müssen wir auf die Straße gehen. Mhm. Ich bin ja noch eine 68erin. Wenn wir das nicht machen, Reformen kommen nicht von oben, die kommen müssen von unten erstritten und erlitten werden. Dafür müssen wir, glaube ich, noch mal ganz anders kämpfen. Wir sind zu unpolitisch geworden. Das ist das große Problem, zu unpolitisch.
Dagmar Hagmann, ich danke Ihnen sehr für die vielen Aspekte aus Bad Münstereifel. Wir haben in der Leitung Herrn Rahn aus Kiel. Guten Morgen, Herr Rahn.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Grüß Sie. Ihr Beitrag zum Thema Anspruch und Wirklichkeit.
Ja, es heißt ja immer, dass sehr viel Personalmangel in den Kitas herrscht. Und ich selbst bin 74, habe 2 Söhne, die sind Anfang der 80er Jahre in die Kita gegangen. Es war eine kirchliche Kita. In dieser Kita waren unter anderem auch ältere Damen, die sich ganz liebevoll um die Kinder gekümmert haben.
Mhm.
Darum meine Frage oder auch Hinweis, warum beschäftigt man nicht, ich sag mal, jüngere Rentner und Rentnerinnen ergänzend zu dem, ich sag mal, pädagogisch ausgebildeten Personal, die wahrscheinlich auch tageweise oder auch als Springer, wie auch immer, dort tätig sein können. Das Wichtigste ist doch im Grunde genommen, neben dieser ganzen Ausbildung, die sicherlich auch wichtig ist, dass eine positive Einstellung zu den Kindern da ist, die das mit Liebe und Freude machen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das ergänzend zu dem vorhandenen Personal einrichten könnte. Das heißt ja auch heute, dass die Rentner immer weniger Einkommen verfügen, wenn sie dann in die Rente gehen oder Frühverrentung. Das wäre doch eine Ergänzung, die aus meiner Sicht hilfreich sein könnte.
Frau Kweißer, was sagen Sie dazu? Rentnerinnen und Rentner oder auch Quereinsteiger als Ergänzung mit in die Kita, damit das Personal unterstützt wird?
Ja, Christa Preising hat ihrer Zeit, die ist leider verstorben vor kurzem.
Wer war das?
Christa Preising hat das Berliner Bildungsprogramm mitentwickelt und war lange Leiterin, pädagogische Leiterin des BEKI in Berlin, ein ja, Qualitätsentwicklungsinstitut für Kitas. So.
Eine der führenden,
die den Situationsansatz auch mitentwickelt hat und so weiter, genau. Und die hat mal gefragt, es war ein spannender Vortrag, kann man auch immer noch nachlesen im Internet, welche Personen brauchen Kinder, um gut aufwachsen zu können? Und sie ist zum Schluss gekommen als Ergebnis, sehr viele verschiedene. Und tatsächlich aber eben, was Herr Rahn jetzt sagt, ist die Haltung wichtig, ja, mit Liebe und mit Freude. Allerdings muss ich ganz klar sagen, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was Liebe und was Kinder brauchen oder was Liebe ist und was Kinder brauchen. Und dafür bräuchte es auch eine enge Begleitung, bin ich auch dafür. Es müsste eine Koordinierung geben und da sind wir wieder bei einem Netzwerk, bei lokalen Bündnissen. Natürlich sollte sich auch, ich freue mich im ländlichen Raum, wir haben so viele ältere Menschen, die vielleicht auch einsam sind und das wäre doch eine super Ergänzung, alt, jung, alle zusammenbringen. Prima, aber die Umsetzung ist schwierig.
Ja, die Durchsetzung, da müssen wir auch die Anerkennungsverfahren leichter machen. Ich kann mir auch Handwerker gut vorstellen, die im Sinne von Werkstattpädagogik vieles ergänzen.
Ja, für Berufsbilder unbedingt, und so, ne?
Ja, unbedingt die auch mit in die Einrichtung nehmen. Auch das muss sozusagen eine Initiative werden, die flächendeckend nochmal diskutiert wird und umgesetzt wird, die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und ich kann Herrn Rahn nur sagen, ich bin 73 und noch so aktiv im Bau, in Begleitung von Kita-Bauten und habe das Buch geschrieben, weil ich denke, mit diesem Erfahrungshintergrund ist es total wichtig, sich einzumischen, nicht alles einfach laufen zu lassen.
Herr Rahn, haben Sie sich eingebracht in einer Kita oder sind Sie gerade mittendrin?
Nein, habe ich nicht. Ich habe bis zu meinem 70. Lebensjahr nebenberuflich noch weiter gearbeitet. Und ich freue mich eigentlich, dass ich jetzt gesund bin und noch meinen Sport machen kann. Wir hatten gerade die Kinder hier, dass man da auch das erleben darf.
Na, es gibt noch die Möglichkeit, fällt mir gerade ein, die Lesepaten. Ja, zum Beispiel, es gibt so Initiativen, worüber man dann für Stunden oder eben den Kindern einfach vorliest. Manchmal ist es das oder ist es das Kleine, das wirksam ist.
Aber auf jeden Fall gute Idee.
Ja.
Frau Kweiser nickt heftig.
Auf jeden Fall und ältere Menschen immer. Also ich habe meine Oma unbedingt, immer geliebt. Also deswegen.
Ja. Herr Rahn, vielen Dank für diese Idee aus Kiel. Und wir gehen von Kiel nach Berlin zu Sabine Küppersbusch. Guten Morgen, Frau Küppersbusch.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Rufen Sie an als Erzieherin, als Mutter, als Oma. In welcher Rolle sind Sie?
Ich bin eine Betroffene, die darunter gelitten hat, dass sie nicht im Kindergarten war.
Ach ja.
Und plädiere dafür, dass alle Kinder in den Kindergarten sollten, um diese emotionale Bildung, die wichtig ist fürs Leben, die Kommunikation zu lernen. Schule baut darauf auf mit ihrem kognitiven Bildungssystem. Ohne das, was bei einem Kleinkinderalter passiert, klappt gar nichts. Und Kinder, die ein gelungenes, glückliches Leben führen mögen eines Tages, das klappt nur, wenn sie im Kindergarten die Voraussetzungen dafür bekommen haben. Zum Beispiel auch nicht gewalttätig zu werden. Die Misshandlungen, die oft in Familien stattfinden, die fallen ja niemanden auf, wenn die Kinder nicht im Kindergarten sind. Das heißt, die Kindergärtner müssten gut ausgebildet sein und auch bezahlt werden, wie Lehrer mindestens, und am besten auch an Studieren, und damit sie das erkennen und wahrnehmen bei Kindern, wenn die zu Hause misshandelt worden
sind. Das haben wir in Corona gesehen, ne? Dass da die Zahlen massiv angestiegen sind. Ja. Und da spielen eben so eine wichtige Rolle, dass eben Fachkräfte von Fachberatungen zum Beispiel als Multiplikatoren fortgebildet werden, Ansprechpartnerinnen haben. Da ist der Träger wieder in einer großen Rolle. Und Kita-Leitungen sind da auch nochmal essentiell, die das Team sensibel machen, genau für diese Themen.
Ja, also ich habe irgendeine Zahl gelesen, dass unser Staat demnächst 300 Billionen Euro zahlen muss für das Gesundheitssystem und Justizsystem, weil Kinder misshandelt worden sind und gewalttätig werden als Erwachsene und in unserer Gesellschaft nicht funktionieren können, beruflich und so weiter. Wenn man das bedenkt, wäre es doch billig, jetzt dem vorzubeugen, indem man ganz viel Geld in die Kindergärten steckt.
Ja. Wenn wir schon von ganz viel, Frau Wehrmann, wenn wir schon von ganz viel Geld reden, wie ist die Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern? Also wenn ich jetzt sage, ich habe diese Sendung gehört und ich möchte das dringend machen, weil ich den Eindruck gewonnen habe, das ist ein wunderbarer Beruf. Wie viel Geld bekomme ich für diesen
Beruf? Das erste Problem ist ja, dass die Ausbildung bezahlt werden müsste. Ich mache 5 Jahre Ausbildung und muss noch bezahlen. Ja. Das ist so mal die erste Voraussetzung. Dann die Bezahlung, dann Aufstiegsmöglichkeiten, Funktionsstellen. Das ist mir total wichtig. Und wir brauchen, habe ich ja schon vorhin gesagt, die Bestbezahltesten nach unten. Also unter 3,5, 3,8, 4 dürfte man nicht arbeiten. Das verdienen ja zum Teil die Köchinnen und Köche in den Einrichtungen schon. Also wir müssen diesen Beruf aber auch von der gesellschaftlichen Bewertung attraktiver machen. Nicht nur von der Vergütung, vom gesellschaftlichen Stellenwert. Und da ist es eben wichtig, wenn das eine Chefsache ist, dann fühle ich mich anders wertgeschätzt, anders wahrgenommen. Und deshalb finde ich, muss der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten zu diesem Thema nochmal Farbe bekennen und das in die Hand nehmen. Das bedeutet was für Erzieher und das bedeutet auch was, dass es ein Existenzberuf sein muss und auch für Männer attraktiver sein muss. Und da müssen wir viel Geld in die Hand nehmen. 100 Milliarden habe ich ja auch ausgerechnet. Wir haben ja auch einen großen Renovierungsstau in den Häusern. Richtig. Und wir brauchen sozusagen, wir müssen auch die Qualität kontrollieren, sage ich ja schon immer. Wenn wir sozusagen in der Autoindustrie keinen TÜV hätten, da würde sich jeder an den Kopf fassen. Warum kontrollieren wir das nicht? Und was mich vor allem ärgert, ist, dass wir immer denken, je kleiner die Kinder sind, desto schlechter ausgebildet kann das Personal sein. Wir haben über 90 Studiengänge Frühpädagogik, die müssen sich nachqualifizieren als Erzieher. Das finde ich einen absurden Skandal. Wir brauchen wirklich gut ausgebildet, auch immer besser ausgebildet und andere Profis noch mit anderen Berufen mit in die Einrichtung. Wir brauchen multiprofessionelle Teams.
Und dafür muss Geld ins System.
Punkt. Frau Küppersbusch, ja, genau. Vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Und in Itzehoe wartet Astrid Schulze. Guten Morgen, Frau Schulze.
Ja, guten Morgen. Das ist total spannend, bei Ihnen zuzuhören.
Dankeschön. Ja. Was haben Sie zu erzählen? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erlebt?
Also, ich bin Kinderärztin und war 30 Jahre im Ausland, bin vor 3 Jahren wiedergekommen nach Deutschland. Und wollte.
Wo waren Sie im Ausland, darf ich fragen?
Ja, ich war in Skandinavien, Dänemark, Schweden und Schottland und dann noch in den Emiraten. Und die Ursache war natürlich, früher keine Stelle gekriegt zu haben, weil man eine Frau ist und eine Halbtagsstelle nicht reicht und so. Und dann, was ich aber erfahren habe oder was mich auch dazu gebracht hat, ist, ich habe eben viele Familien getroffen und viele Modelle, wie Familien funktionieren oder nicht funktionieren, gesehen und einen anderen Aspekt auf das Kind gelernt sozusagen. Und das, wir schauen jetzt zurück zu 84. Da war das Kind in Dänemark Staatsbürger. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland, wo ich zurückkomme und wir die Kinderkonvention noch nicht implementiert haben richtig, ist es, und ich erlebe es auch mit den Eltern, ein Possessivum, ein Besitz. Wenn ich Eltern anspreche, sprechen sie immer automatisch von ihrem individuellen Kind, nie von dem Kind an sich. Und diese Diskussion fehlt mir hier in der Diskussion, auch bei Ihnen und überall. Es geht immer um das individuelle, kleine, die kleine Kita an der Ecke oder meine Kita oder ist sie nur mit Saft um 10 Uhr oder mit Frucht um 9 Uhr. Es geht nicht um die Struktur, die dahinter steht. Und dazu muss man vielleicht wissen, 1933 hat bei uns auch alles gleichgeschaltet, wurden alle Wohlfahrtsverbände in Dänemark ZB aufgelöst und das wurde unter, wie auch ähnlich in Deutschland, unter den Staat gestellt. Aber die haben natürlich anders angefangen, 48, als wir. Wir haben dann sozusagen angefangen, vor dem Krieg, aber wir haben nicht angefangen mit der Reformationspädagogik, die wir alle in der Weimarer Republik sich entwickelt haben. Die Leute, die da gedacht haben, sind entweder in Auschwitz geblieben oder sie sind ins Ausland gegangen und haben in der Zeit, wo wir hier geknappert haben, sich weiterentwickelt. Und die Systeme dort mit beeinflusst, den Aspekt auf das Kind und die Gesellschaft. Und
Sie
ich sehe da einen
wahnsinnigen
Nachholbedarf in diesem Land. Und ohne, dass wir da so ein bisschen in der kulturellen Tiefe graben, glaube ich nicht, dass wir weiterkommen.
Frau Kweißel.
Ja, tatsächlich sprechen Sie ein Phänomen an, was ich auch nicht gut nachvollziehen kann. Ich habe nämlich tatsächlich, weil meine Kita so gut war, die Zeit gehabt, mich jetzt dann nochmal an ein Studium zu widmen, mit einem Studium zu beschäftigen, in der Bildungs- und Erziehungswissenschaft. Bin da auch noch dabei. Aber da ist mir aufgefallen, dass ein Herr Fröbel und ein Herr Pestalozzi und wie sie alle heißen, eigentlich schon vor 100 Jahren und viel länger schon gedacht haben, wie Sie jetzt gesagt haben, ne, dass es eine Kulturveränderung braucht und eine andere Haltung zum Kind und zu den Kinderrechten, Janusz Korczak.
Ja,
und
genau.
Das Problem ist aber,
18 gelesen, ne?
Ja, genau, ja, und ich frage mich, wo ist dieses Wissen hin, warum nutzen wir dieses Wissen nicht und wo ist da das Bild vom Kinde hin? Das ist eine große Frage.
Ja, Montessori, sie war ja nun eine alleinstehende Ärztin und Mutter und hat diese Montessori-Sache entwickelt, aber das ist nicht in der kulturellen Diskussion hier. Janusz Korczak ist auch nicht in der kulturellen Diskussion, jetzt ist mit Polen was anderes los. Und ich denke, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe so den Eindruck, dadurch, dass wir, dass unsere Mauer fiel und wir dann fusionierten, wenn ich das mal so sagen darf, haben wir plötzlich ganz viele arbeitswillige und arbeitserfahrene Frauen hier rüber bekommen. Und wir haben aber weiter hier im Westen so mehr das bourgeoise Hausfrauenmodell gelebt und tun es ja auch noch.
Da gibt es Nachholbedarf, definitiv.
Ja, erwarten aber heute, und das ganze, das zum Beispiel das Ehegattensplitting, das wurde 71 in Schweden abgeschafft und vor 25 Jahren, ich habe jetzt anlässlich meiner Rückkehr mit Schottland telefoniert, mit einem Freund da, vor 25 Jahren. Bei uns ist es jetzt langsam in der Diskussion und ich denke, es hängt einfach mit dem zusammen, dass wir eine Familienpolitik haben hier, also Mann und Vater, Mutter, Kind und keine Kinderpolitik. Und die Definition damals, als ich 84 nach Dänemark gegangen bin und eigentlich über sowas meine Doktorarbeit schreiben wollte, da war die Definition der Familie zwei Generationen unter einem Dach und das Kind war ein Staatsbürger.
Ja.
Und hier bei uns haben Eltern Rechte, aber keine Pflichten.
Frau Schulz, ich würde gerne noch mal einhaken, weil Sie jetzt auch noch mal die DDR ins Spiel gebracht haben. Frau Wehrmann, wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, es fehlen nach Angaben der Bertelsmann Stiftung bundesweit 383.000 Betreuungsplätze. Im Westen aber viel, viel mehr als im Osten. Wirkt sich eigentlich bis heute noch im Osten positiv aus, dass es in der DDR eine bessere frühkindliche Versorgung gegeben hat. Frau Schulze hat ja darauf hingewiesen, dass so viele Mütter auch gearbeitet haben in der DDR als in der Bundesrepublik.
Der Bildungsstellenwert war in der DDR ein ganz anderer als bei uns und das ist, glaube ich, bis heute so. In der prozentualen Versorgung sind da sehr viel mehr Kinder versorgt, aber es fehlen natürlich auch Fachkräfte dort. Wir haben sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen in Deutschland. Aber der Stellenwert von Pädagogik war ein anderer. Natürlich war es auch eine ideologische Ausrichtung. Aber ich glaube, wenn wir sozusagen nicht es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen, mehr für Kinder zu tun, sie im Sinne von Staatsbürgern, wie es gerade gesagt wurde, wahrzunehmen, ernst zu nehmen, dann werden wir nicht von der Stelle kommen. Da haben wir einen großen Nachholbedarf.
Ja.
Und ja, da weiß ich eben auch nicht. Alle, habe ja gesagt, Anfang der 90er Jahre haben sich andere Länder auf den Weg gemacht, da waren wir mit der Wiedervereinigung beschäftigt. Wir schaffen das nicht, sozusagen Kinder in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu stellen. Und ohne sie haben wir keine Zukunft. Und sie gehören an die erste Stelle der Gesellschaft. Ich kann das nochmal mit Nachdruck sagen, ich habe da einen missionarischen Ansatz an dieser Stelle. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen so wenig für Kinder tun, dass wir es nicht genäht kriegen, Pädagogen auszubilden, Kindergärten zu bauen, dass wir uns an Bürokratie festhalten, ob die Steckdosen den richtigen Abstand haben und die richtigen Quadratmeter, ohne sozusagen mit Menschenverstand zu gucken, wo finden wir jetzt freie Räume, wo haben wir Büros leer, wo haben wir Läden leer, wo können wir mit Kindern anfangen, wo haben wir Pädagogikstudenten, die wir einsetzen, auch vielleicht nur stundenweise, aber erstmal müssen wir was tun. Wir tun aber gar nichts, wir lassen es einfach laufen. Das ärgert mich wahnsinnig. Wir lassen es einfach geschehen.
So sieht es auch Astrid Schulze aus Itzehoe. Ich danke Ihnen sehr dafür, Frau Schulze, dass Sie uns das erzählt haben. Eine schaffen wir noch, eine Hörerin, Frau Lemke in Rostock. Schönen guten Morgen, Frau Lemke.
Ja, guten Morgen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich eigentlich anfangen soll.
Also machen Sie es kurz, einen Aspekt.
Ja, genau. Auf die Uhr geguckt, viel Zeit ist nicht mehr. Es sind ganz viele Sachen, die ich hier mit bedienen könnte und wo ich was zu sagen könnte und sagen wollte, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Ich arbeite als Leitung hier in einer Kita in Rostock. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich bin auf jeden Fall bei der Geschichte, was gerade meine Vorrednerin gesagt hat, dass man wegkommen sollte von diesen schwierigen Rahmen, Bedingungen und dass man hinkommen sollte, mehr zu tatsächlichen Umsetzungen. Wir scheitern auch oft an Sachen, auch Elterninitiativen, die wir haben, die gerne was bewegen wollen, die neue Kitas ins Leben rufen wollen und dann scheitern daran an den Rahmenbedingungen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, wir haben hier zwar viele Kinder in einer Gruppe, aber wir haben ein sehr schlechtes Personal-Kind-Verhältnis hier in MV. Wir sind Schlusslicht, laut der Bertelsmann-Stiftung sind wir Schlusslicht. Wir haben eine Erzieherin auf 15 Kinder in einer Kita-Gruppe. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Das ist ganz traurig, weil wir haben einen sehr guten pädagogischen Ansatz. Wir sind eine sehr gute Kita. Das ist das, was auch uns die Eltern spiegeln. Und trotzdem ist es eben so, dass wir oft den Kindern und den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden können, womit ich bei dem nächsten Punkt bin. Wir brauchen einfach viel mehr Heilpädagogen, Sonderpädagogen, um den wachsenden sonderpädagogischen Bedürfnissen der Kinder mehr gerecht werden zu können und die Erzieherinnen in den Gruppen wirklich zu entlasten. Das wäre ein Punkt.
Frau Lemke, ich danke Ihnen nochmal, dass Sie das wirklich schön gebündelt haben, was auch Ilse Wehrmann gesagt hat und auch Katharina Kweißer. Ich glaube, so diese große Diskussion, die wir alle vor uns haben, die ist...
Eine Frage, die ich immer gestellt habe, schon, sind wir nicht alle Eltern? Egal, ob wir Kinder haben oder nicht, wir sind die Älteren, wir sind die, die halt den Weg bereiten und wir sind verpflichtet dazu und haben die Verantwortung dazu, Kindern den Weg zu geben, den sie beschreiten können.
Deshalb danke, dass Sie darauf hingewiesen haben, Frau Lemke. Ich würde gerne diese Sendung beenden mit einer Mail von Susanne Christ. Ich möchte gerne ein großes Lob aussprechen für die Kita Nachbarschaftshaus Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg, in der meine Tochter Gwendolin von 2000 bis zum Schuleintritt zu Hause war. Zu Hause ist wirklich nicht übertrieben ausgedrückt, denn die Erzieherinnen, jetzt kommen alle Namen, alle voran, Nicole, Katrin und Cornelia, haben immer ihr Allerbestes gegeben für die Kinder. Es war, wie eine Mutter es ausdrückte, ein Luxus-Kindergarten. Vielen Dank an dieser Stelle an diese tollen Erzieherinnen.
Vielen Dank dafür.
Ein schöner Schluss.
Ja.
Dankeschön allen, die angerufen haben, die sich beteiligt haben an unserem Gespräch über 10 Jahre Kita-Platzanspruch, Wunsch und Wirklichkeit. Dankeschön an Ilse Wehrmann, Sachverständige für Frühpädagogik. Dankeschön an Katharina Kweißer, Co-Sprecherin der Bundeselternvertretung. Ja. Ihnen allen ein schönes Wochenende mit Deutschland. Von Kultur.